Da kann auch alle Hardware, Software, alles vorhanden sein. Digitalisierung hat damit nichts zu tun. Digitalisierung ist, wie arbeiten wir zusammen? Wie geben wir einander Feedback? Wie führen wir? Ja, wie gehen wir mit Talenten um? Wie rekrutieren wir? Das sind alles Themen der Digitalisierung. Also Transformation tut immer weh. Ja, und Transformation ist eigentlich nie schön. Und ja, aus dem Sport kommt, ist Transformation mit Sicherheit irgendwie so Langstrecke, ne? Oder Marathon wird es ja immer genannt. Und der tut ja bekanntlich hinten ab 30 richtig weh.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Es gibt keine Hemmnisse wie die bare Münze. Es geht vor allem um Mentalität, um Führung und den Widerstand gegen Veränderung. Das sagt Dr. Chris Richter über eine aktuelle Studie von Drees und Sommer zu meinem Augenverdrehthema Digitalisierung. Chris ist bei Drees und Sommer Nordrhein-Westfalen für Strategieberatung verantwortlich, worunter eben auch dieses Thema fällt. Die Studienerkenntnisse sind erstaunlich, wenn man bedenkt, wie lange bereits über Digitalisierung gesprochen und welche Wichtigkeit sie zumindest verbal erfährt. Es geht um den tiefen Schmerz der Transformation, um Berater mit Rollkoffern, die Sitzposition auf dem Fahrrad, klare Messkriterien, nachjustieren, Händeklatschen, um Führungspersönlichkeiten, die lange allein entschieden haben. Besonders spannend für mich sind die Entwicklungen, die Chris in seiner Beratungstätigkeit bei den Projektentwicklern sieht. Mehr Lokalisierung und Regionalisierung. Der Hamburger bleibt also im Norden, der Münchner im Süden. Es kommen andere Menschentypen in breitere Managementboards, was wiederum zu mehr Resilienz führt. Der USP von Developern sei wieder gefragt. Nicht jeder kann jede Assetklasse. Und zum Schluss reden wir noch über unser Lieblingsthema, Fußball. Chris bedauert mich, weil das mit dem Aufstieg wohl in die Ferne rückt und ich ihn... Abstiegskampf fetzt nicht. Sehr herrlich sind dagegen die Veranstaltungen von Immocom. Einfach auf immocom.com oder in die Shownotes schauen. Dort gibt es Informationen zu den großen Kongressen in Berlin und Leipzig. Und jetzt viel Spaß mit Chris. Bevor wir in den Podcast gehen, gibt es hier noch ein paar wichtige Informationen über unseren jahrelangen Partner, die Stadtwerke Leipzig. Klimaschutz, Digitalisierung und die Mobilitätswende sind die größten Herausforderungen der Immobilienwirtschaft. In diesem Kontext sind die Leipziger Stadtwerke ihr verlässlicher Begleiter. Sie bieten mit ihrer 360-Grad-Perspektive die besten Lösungen für die vernetzten Energiewelten von morgen. Ob Sie Fragen zur Energienutzung Ihrer Immobilie haben, Interesse an erneuerbaren Energien zeigen oder Antworten zu Energiefragen benötigen, die Leipziger Stadtwerke sind für Sie da, um Sie individuell und umfassend zu unterstützen. Erfahren Sie mehr über Ihren Gestalter der Energie- und Klimazukunft unter www.l.de/stadtwerke. Klappe die zweite, Immobilieros-Podcast. Dr. Chris Richter ist mein Gast. Hallo Chris.
Hi, ich freue mich, dass ich hier bin.
In einer anderen Funktion als in unserem ersten Podcast. Deshalb, was machst du jetzt? Wo hat es dich hinverschlagen?
Ja, genau. Der erste Podcast war noch damals unter Animus. Jetzt unter neuer Flagge oder neuem Fußballtrikot. Ich bin zu Drees und Sommer gewechselt zum 01.01.22, also jetzt schon über ein Jahr bei Drees und Sommer und bin da verantwortlich für Strategieberatung auf C-Level und das heißt bei uns Strategy and Organization.
Sehr herrlich. So, eigentlich würde ich ja am liebsten mit dir über Fußball reden, aber dürfen wir ja nicht. Kann man ja schon in dem ersten Podcast ein bisschen hören. Vielleicht machen wir das am Ende noch mal ganz kurz. Während ich wahrscheinlich nicht aufsteige, musst du noch gucken, dass du nicht absteigst.
Genau, richtig. Ja, leider.
Machen wir dann später. Wir haben zwei Themen. Eins ist Digitalisierung, eins ist Strategie. In der Reihenfolge versuchen wir das mal.
Genau, wunderbar. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Kriegen wir hin.
Genau. So, bei dem Wort Digitalisierung, jeder, der mich kennt und ab und zu den Podcast hört, weiß, ich fange direkt an, die Augen zu verdrehen. So, du schreibst von einer Fehlinterpretation der Immobilienbranche, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Lass mich raten, die Branche glaubt, sie ist mega digitalisiert und sie ist es eigentlich nicht?
Ja, also zunächst hatten wir sogar noch ein anderes Wort, was vielleicht noch ein bisschen deutlicher war. Wir sind dann aber etwas sonniger geworden und sind jetzt bei der Fehlinterpretation gelandet.
Wie war denn das Wort?
Nein. Das wurde extra gestrichen. Aber was wir festgestellt haben, es gibt eine klare Asymmetrie der Informationen. Und das ist nicht nur in der Branche, sondern vor allem innerhalb von den Unternehmen, was die Digitalisierung angeht. Und die Unternehmen teilen sich also quasi auf. Ein Teil denkt, alles ist super. Und der andere Teil denkt, naja, das ist nicht ganz so richtig, es ist eher etwas regnerisch.
Okay, also ist Fakten ist das Motto. Ihr habt eine aktuelle Studie, also Drees und Sommer hat eine aktuelle Studie zu dem Thema auf dem Markt. Wie viele Leute wurden befragt und wer?
Genau, also wir haben uns an die Führungskräfte von den Immobilienunternehmen gewandt und dann die Kollegen, die im digitalen Umfeld von den Unternehmen dann unterwegs sind, und haben ungefähr mit 160 Leuten einen strukturierten Fragebogen bearbeitet. Und du hast gesagt, Fakten, das ist uns total wichtig, dass wir das auch auf einem guten wissenschaftlichen Niveau gemacht haben. Deswegen haben wir das mit der TH Aschaffenburg zusammen gemacht, mit der Professor Verena Roog, die kennt man ja, glaube ich, ja, in der Branche ganz gut, von GIF oder von RIX. Und die Verena hat dann einfach sichergestellt, dass wir diese wissenschaftliche Komponente ganz sauber abbilden, um auch mit den Ergebnissen jetzt hier sitzen zu dürfen, ja, auch mit gutem Gefühl und ohne rot zu werden. Und das war uns schon wichtig und viele Dinge, die hatte man vielleicht schon so ein bisschen im Bauch, aber wenn man sie jetzt schwarz auf weiß als Zahl hat, dann kann man sie auch nicht mehr wegdiskutieren, und das war uns einfach total wichtig. Und dann haben wir mit dem einen oder anderen, haben wir im Nachgang noch Tiefeninterviews geführt, um dann die Erkenntnisse nochmal zu bestätigen.
Also kann ich nur empfehlen, ich habe ja die Studie in Vorbereitung gelesen, während ich über die Daten jetzt erstmal so ein bisschen drüber geflogen bin, weil die wirst du mir ja gleich erzählen, fand ich diese Interviews tatsächlich mega spannend, weil die auch wirklich abbilden, wie unterschiedlich es ist.
Ja, genau. Und das zeigt auch die Branche, ne? Also komplett heterogen. Und wir hatten natürlich da das Glück, auch mit extrem interessanten Gesprächspartnern reden zu dürfen.
Die auch sehr offen sind.
Die sehr, sehr offen sind und die aber natürlich auch einen großen Erfahrungsschatz mit reinbringen können und deswegen nicht nur auf sich gucken können oder auf ihr Unternehmen, sondern auch, sage ich mal, vom Nachbarn ein bisschen in den Gartenzaun mit reingeguckt haben. Und das war für uns schon mal nochmal sehr bereichernd.
So, jetzt also, welche drei Haupterkenntnisse hat denn die Studie als Ergebnis?
Ja, also wir fangen direkt mal mit dem Positiven an.
Wunderbar.
Das ist erstmal gut, die Branche will sich verändern. Ja, also das zeigen einfach die Daten. Die Branche will, nur wissen sie nicht genau, wie es geht, um das mal so kurz und knackig zu formulieren. Die zweite Erkenntnis ist mit Sicherheit, wir haben einen riesen Unterschied in der Wahrnehmung von Führungskraft und operativen Mitarbeitern, was den digitalen Reifegrad der Branche angeht, beziehungsweise halt der eigenen Unternehmen. Und das ist sehr auffällig. Das ist ja aber auch ein bisschen menschlich. Ja, also ich glaube, das kennt man aus der einen oder anderen Situation vielleicht auch von sich selber. Das Dritte, was dann noch ganz spannend war für uns, ist, dass es eigentlich keinen Sachgrund gibt, sich zu verbessern. Also man könnte ja eigentlich sagen, ja, ein Sachgrund wäre jetzt Ressourcen, also Geld zum Beispiel. Gell? Und es gibt keine Hemmnisse wie die bare Münze, sondern es geht vor allem um Mentalität. Ja? Es geht vor allem um Führung und es geht um den Widerstand zur Veränderung. So, und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann sind das alles menschliche Faktoren und die sind eigentlich wunderbar auch in den Griff zu kriegen. Aber wenn man dann länger drüber nachdenkt, ist es so, ja, das eine oder andere hätte man mit Sicherheit so erwartet. Und jetzt kommt man genau an den Punkt, dass man dieses Bauchgefühl kann man jetzt transportieren und sagen, Mensch, wie ist es denn eigentlich in deinem Unternehmen? Ja, ist es genauso? Seid ihr besser, schlechter? Wie sortiert ihr euch ein? Und niemand kann jetzt mehr sagen, Mensch, nee, das ist ja alles, das ist Philippans, sondern wir reden jetzt über Hypothesen, und an Hypothesen kann man sich herrlich reiben. Es liegt nur an uns selber, besser zu werden.
Ja, also ich fand jetzt die Ergebnisse tatsächlich schon erstaunlich. Zum Beispiel haben nur 46% der Befragten angegeben, dass ihr Unternehmen eine klare Digitalisierungsstrategie besitzt. Ist das jetzt nur für mich erschreckend oder erschrickst du da auch? Also das ist ja, wir reden seit wie vielen Jahren über Digitalisierung und wie wichtig die ist?
Also 46% ohne Digitalisierungsstrategie ist erstmal eine wilde Zahl. Also das ist erstmal so ein Bauchgefühl von mir jetzt. Aber überraschend ist das jetzt ja nicht, wenn man sich die Branche mal ein bisschen anguckt. Und da da kommt man auch wieder so, woran liegt es? Ja, das ist ja der spannende Punkt. Und es war einfach gar nicht notwendig, da was zu machen in dem Feld der Digitalisierung. Und man musste sich mit diesen ganzen neuen Themen gar nicht auseinandersetzen. Es lief ja einfach viel zu gut. Und das ist ja auch ein menschlicher Faktor.
Aber wir haben doch jetzt Krise. Also sorry, also die ist ja jetzt nicht erst seit 3 Monaten da. Das geht ja jetzt schon ein bisschen länger. Ist das ein Anschub?
Ja, also das ist schwierig zu sagen.
Ne?
Also,
nein.
Man könnte jetzt irgendwie frech sein und sagen, jetzt hat man mehr Zeit, um sich um solche Themen zu kümmern. Aber das ist nicht Ziel und Zweck, sondern wir haben jetzt einfach festgestellt, dass man sich anders positionieren muss und dass man natürlich auch auf die Gegebenheiten der Digitalisierung eingehen muss. Das hat ja auch viel mit, wer soll zukünftig eigentlich für mich arbeiten, ja, also War of Talents. Wenn wir nicht digitalisieren und die Arbeitsplätze nicht so ausstatten, dann werden die immer zum Nachbarn gehen. Das ist einfach so. Und ich glaube, der Druck wird jetzt schon höher, aber auch aus den Punkten der Effizienz. Ich glaube, da können wir nachher noch mal so ein bisschen drauf eingehen. Aber noch mal auf diesen Punkt der Digitalisierungsstrategie. Wir sagen, das gehört zur Unternehmensstrategie dazu. Jetzt hatten wir im Laufe des Fragebogens ja die nächste These schon entwickelt. Wie viele Unternehmen haben eigentlich eine richtige Unternehmensstrategie? Ja, weil das ist ja dann, müssen wir jetzt auch mal reinbohren. Aber grundsätzlich bin ich da voll bei dir, dass sich jetzt was verändern könnte. Also wir halten es mal vorsichtig im Konjunktiv, ja, könnte. Und grundsätzlich, die Zahl ist erstmal nicht so schön. Wir hätten uns gerne eine höhere gewünscht. Aber ja, es ist Raum für die Verbesserung gegeben.
Okay, du hast gesagt, es ist auch sehr viel eine Frage der Mentalität und hast gesagt, dass die Führungsebene das anders sieht als die Leute, die operativ arbeiten. Das heißt, das Management ist überzeugt, es hat eine super Digitalisierungsstrategie und das läuft alles super. Und die operativ arbeiten, die sagen, nein, weder Strategie noch läuft das hier super. Oder wie ist das?
Ja, also überspitzt kann man das, glaube ich, so darstellen. Ne? Also es bleibt dann auch ganz gut so im Kopf. Aber es ist ja so, dass es oft verbunden ist, die Position auch so ein bisschen mit dem Jahrgang des Studiums vielleicht, gell, oder der Geburt. Und da gibt es einfach eine Affinität, mit was ist man aufgewachsen. Ja, also ist jetzt auch alle über einen Kamm geschert. Gell, aber es geht ja grundsätzlich darum, wie nah bist du an diesen Themen dran. Und wenn dann der eine oder andere entscheidet, wir haben ja eigentlich alle Tools, dann hat das mit Digitalisierung relativ wenig zu tun. Ja, und sag ich mal, umso höher man in der Hierarchie des Unternehmens ist man umso weniger eingebunden in das operative Daily Business. Und da kann auch alle Hardware, Software, alles vorhanden sein. Digitalisierung hat damit nichts zu tun. Digitalisierung ist, wie arbeiten wir zusammen? Wie geben wir einander Feedback? Wie führen wir? Ja, wie gehen wir mit Talenten um? Wie rekrutieren wir? Das sind alles Themen der Digitalisierung. Und da hat natürlich jeder Unternehmensleiter immer ein eher positiveres Bild als die Kollegen, die dann im Daily Business damit auch umgehen müssen und vielleicht auch mal Feedback bekommen, dass es nicht so sonnig ist, wie man es denn gerne gehabt hätte.
Das heißt, die Unternehmen sind eigentlich digital relativ gut aufgestellt, was die ganzen Tools und sowas anbetrifft, aber die verwenden sie nicht richtig, oder?
Ja, das könnte man schon auch so sagen, dass so Hardware, da brauchen wir heutzutage nicht mehr drüber sprechen. Also das ist sehr oft gut gegeben, weil bei Software ist wieder ja, viele Insellösungen, dann sind die Schnittstellen nicht da. Das sind aber, würden wir jetzt erstmal so eher in eine andere Schublade stecken wollen, sondern wir sagen, dass Digitalisierung zum einen ist einfach eine Entscheidung erstmal der Unternehmensleitung. Wie sehr möchte ich mich auch aufstellen? Wie sehr möchte ich mich für die Zukunft aufstellen? Und wir sagen immer, Digitalisierung ist C-Level-Entscheidung und Digitalisierung ist ein Mindset. Also wir kommen eher über das Weichere, über den Menschen und sagen nicht, ja, welchen Rechner schraubst du da unten rein oder welche Datenbankanbindung. Ja, das sehen wir gar nicht, sondern es ist auch, wie traut man den Leuten was zu in neuen Feldern? Ja, und das kannst du wieder herrlich übertragen in andere Bereiche. Ja, und deswegen ist Digitalisierung immer so genannt wie so ein Vorreiter in den Unternehmen. Ja, der Schmerz liegt manchmal ein bisschen tiefer.
Hm? Okay, und du hast aber vorhin gesagt, es liegt nicht am Geld.
Ja, also das ist jetzt nicht meine persönliche subjektive Meinung, sondern es ist das, was aus den Daten rauskam. Ja. Ne? Also ich glaube, da war das schöne Bild, dass eigentlich in der nahen Vergangenheit war ja eine sehr erfolgreiche Zeit der Branche. Da wäre sowieso genug Geld da gewesen, um zu investieren und sich zukunftsfähig zu machen. Das hat man dann nicht gemacht. Und grundsätzlich, auch jetzt ist immer genug Geld da. Aber was wir so festgestellt haben, auch in den Freitexten, ist, dass die Felder Marketing immer als erstes gestrichen werden und als zweites quasi Digitalisierung. Und das ist ein wenig schwierig zu erklären, weil Digitalisierung ist ein Hebel für Effizienz. So, und ob man das jetzt Fitnessprogramm nimmt oder Sportprogramm, ja, alle streben im Moment Richtung Effizienz. Und jetzt cuttet man ein Themenfeld, was einem eigentlich auch in der Zukunft Effizienz bringen kann. Und das ist schwierig zu erklären, weil natürlich immer die Frage kommt, ja, was ist mein Return on Investment jetzt kurzfristig? Natürlich ist das, musst du, Investment ist immer, jetzt gibst du Geld aus und hinten raus kommt dann der Ertrag. Das ist ein bisschen schwierig noch zu vermitteln.
Genau, weil ihr habt auch in einem, wie ich finde, sehr versteckten Satz Digitalisierung als Unternehmenswertsteigerung. So, jetzt müssten ja eigentlich die Unternehmer der Immobilienbranche euch die Bude einrennen und sagen, also ich will hier unbedingt, weil steigert mein Unternehmen und ich komme sozusagen durch die Krise. Ihr habt das ja da so ein bisschen versteckt, wie ich finde. Obwohl das ja, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist.
Ja, total. Es geht ja wieder in verschiedensten Dimensionen. Also ein Punkt ist, dass man natürlich sagt, man stellt sein Unternehmen erfolgreich auf, dass man in 1, 3 und 5 Jahren noch gut am Markt aktiv ist. So, das ist das eine. Ne? Das zweite ist, man ist dann auch ein attraktiver Arbeitsplatz, kriegt gute Leute und damit kann man auch wieder gute Projekte machen. Das wäre jetzt so die ganz simple Antwort. Ja, aber wenn man dann so ein bisschen tiefer reingeht und dann wieder auf das Thema der Effizienz kommt, dann sagt man eigentlich, naja, man stellt sich effizient auf oder lean, ja, und damit erhöht man ja die interne Rendite. So, und da geht es dann am Ende um EBIT. Und das weiß man auch, Unternehmensbewertungen kommen ja Multiple mal EBIT gleich X. So, und da steht man. So, und Digitalisierung kann natürlich auch in dieser Form helfen. Aber ich würde jetzt auch vage These mal geben, dass sich über diesen Prozess noch nicht so viele Unternehmen da Gedanken gemacht haben, weil es bisher einfach gar nicht so wichtig erschien. Und vielleicht kommt es jetzt ein bisschen mehr.
Gut, dann lass uns jetzt mal so, ich finde, das passt jetzt ganz gut, den Wechsel zur Strategie vornehmen. Also du hast jetzt ein Unternehmen und das läuft jetzt irgendwie so ein bisschen vor sich hin. Und eine Strategie zu entwickeln, egal ob es jetzt eine Unternehmensstrategie ist, ob es eine Digitalisierungsstrategie ist, ob es der Komplex aus beidem ist, ist ja schwierig. Das ist ja wie so ein Wollknäuel. Also wo nimmst du den Faden und fängst an? Du hast auch vorhin irgendwann gesagt, dass, wie gesagt, nochmal die Mentalität eine Rolle spielt und auch Veränderungen, die ja meistens nicht so richtig erwünscht sind. Hast du ein Rezept? Also wie macht man das?
Ja, also die Frage ist ja, die erste Frage war ja, wo fängt man an?
Ja.
So, und ich glaube, der Startpunkt ist erstmal, dass es eine gewisse Offenheit gibt in dem Unternehmen.
Die Erkenntnis, dass was gemacht werden muss?
Genau, also ohne wird es nicht funktionieren. Ja, und da kannst du 25 Termine machen, du wirst nie in den Dialog richtig reinkommen, weil man sich nicht öffnet. So. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. In anderen Branchen, die sind deutlich weiter, da sind auch die Berater einfach mal gefragt, dass man so eine zweite Meinung dazu holt, einen Impuls. Und
welche Branchen zum Beispiel?
Ja, es gibt ja Rankings, dass wir da ganz weit hinten sind, was die Beraterdichte angeht. Aber nimmt man mal irgendwie Automotive, Banking, Versicherung, da ist es gang und gäbe. Ne?
Das, bei denen könnten wir ja eigentlich abgucken.
Teilweise kann man mit Sicherheit da abgucken. Aber das liegt auch daran, dass unsere Branche ganz anders aufgestellt ist. Ja, also wir kommen ja sehr stark einmal von der sehr heterogenen Landschaft, aber wir haben auch sehr starke Unternehmenspersönlichkeiten, die sehr viel alleine entscheiden konnten in der Vergangenheit. Das wandelt sich jetzt ja auch ein bisschen. Und ich glaube, das ist ein Punkt der Beratungsintensität, nenne ich es jetzt mal positiv ausgedrückt. So, und wie kommen wir dann rein? Wir kommen nicht rein und haben einen riesen Rucksack voll mit Lösungen, weil das wäre mathematisch schwierig für das Unternehmen, was man nicht kennt, irgendwie eine Lösung im Rucksack zu haben, sondern wir starten immer mit offenem Dialog. Und das passiert jetzt auch nicht, dass man sich irgendwo hinsetzt und dann einen Kaffee trinkt, sondern es bedarf natürlich einen gewissen Vertrauensvorsprung, dass man erstmal in diese Situation kommt. Und da muss man sagen, da kommt mir natürlich zugute, ich war 8 Jahre lang selber CEO, ich habe selber Unternehmen oder mehrere geleitet und dann hört man vielleicht mal auf jeden Fall mal zu als Impuls. So. Und wir haben das Know-how von der Immobilienseite, bringt Rezo unangefochten immer mit. Ja? Und wir haben jetzt auch die Kollegen, die halt diese Methodenkompetenz ganz stark mit reinbringen, die aus der Strategieberatung kommt. Und wenn man das halt mischt und ein bisschen, sage ich mal, dann sehr offen an die ganzen Themen herangeht, dann entwickeln sich da gute Gespräche und dann auch ja, gute Projekte.
Mhm. Jetzt sehen wir ja gerade, dass Projektentwickler ihre Strategie komplett ändern. Mhm. Werden zu Service-Developern zum Beispiel, also bauen für Dritte und nicht mehr für sich selbst. Das ist ja auch relativ komplex. Wie groß sind die Veränderungen? Also was siehst du da? Hast du da ein Gefühl für den Markt?
Ja, also gerade bei den Developern ist natürlich ein unglaublicher Rutsch durch den Markt gegangen in den letzten Monaten. Da kennen wir dramatische Veränderungen, das ist klar. Aber das sind auch immer ganz große Chancen. So, ne? Also, und was wir jetzt so feststellen ist, der Dialog oder die Dialogbereitschaft fängt anders an. Es wird erstmal definiert, was ist eigentlich der Erfolg des Unternehmens. Da fängt man erstmal wieder an, drüber nachzudenken und fragt, muss man immer wachsen oder kann man auch mal eine Seitwärtsbewegung machen? Ja, das ist so der erste Punkt. Und was dann als nächstes immer kommt, ist, wie stellen wir uns auf? Also fokussieren wir wirklich nur auf eine Person in dem Unternehmen oder gehen wir dahin, dass wir auch so weitere Meinungen zulassen, dass sich, sage ich mal, das Management Board erweitert. Wir sehen im Moment sehr viele Developer, die aufstreben, die sind deutlich breiter aufgestellt. Ja, also und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Entwicklung, dass man also noch widerstandsfähiger dann auch für die Zukunft sein kann. Dann das Themenfeld des Produkts verändert sich komplett. Ja, also dass man auch nochmal sagt, die gehen auf, ja, sag ich mal, der Hamburger geht so wieder, zieht sich zurück aus Düsseldorf, ne, und andersrum, dass man wieder so den lokalen Markt bespielt, das stellen wir ganz stark fest. Ja, also dass wir sagen, man geht wieder so ein bisschen in sein Umfeld rein und versucht dort erfolgreich zu sein. Und für mich so ein ganz spannender Punkt war, dass dieser USP, also das Alleinstellungsmerkmal von den Developern jetzt wieder gefragt wird. Ja, weil der Euro sitzt deutlich tiefer in der Tasche und ja, der Markt guckt sich genauer an, was wurde da gemacht. Ja, Lage, klar, aber dann was unterscheidet dieses Objekt von diesem Objekt? Und das war in den letzten Jahren ja gar nicht notwendig. So, und für was steht das Unternehmen und für was steht das Produkt des Unternehmens? Das wird jetzt aktuell wieder wichtiger und mehr herausgearbeitet. Und ja, gerade bei den Developern finde ich spannend zu sehen, kommen ganz andere Menschen rein in die Branche. Ja, also ich nenne sie immer Astronauten oder Exoten oder so, ja. Die aus, sag ich mal, Branchen kommen, die schon ein bisschen entwickelter sind, was die Digitalisierung angeht, weil der eine oder andere versteht ja, dass es da irgendwie hingeht. Oder serielles Bauen, das sind auch wieder Leute, die Erfahrungen aus anderen Automotive zum Beispiel mitbringen. Und das, diese Mischung, das finde ich schon sehr interessant. Das sind verschiedenste Themen, die ich jetzt genannt habe, aber das sind so ein Potpourri, sag ich mal, aus den letzten Impulsen, die ich so wahrgenommen habe.
Okay, also das spricht ja aber schon für ganz schön viel Veränderung.
Ja, auf jeden Fall. Also der Markt verändert sich, ne, und Klar, gibt es jetzt nicht die alleinige Lösung für sag ich mal, Baukosten, Zinsen, Arbeitnehmermangel, falsche Einstandskurse oder so.
Schade.
Haben wir heute nicht mit im Rucksack. Aber wir stellen halt fest, dass es viele Bewegungen gibt im Markt und es wird extrem viel ausprobiert. Und diese Experimente, das ist ja wichtig. Ne? Also da gibt es von Amazon, Jeff Bezos immer so, wir probieren immer jeden Tag neue Sachen aus und gucken dann, was für uns Erfolg bringt. Das kannst du in der Baubranche nicht machen. Ja? Aber so vom Mindset ist das halt genau das, was wir sagen, dass es spannend ist, dass es richtig ist, damit du nicht immer den Alltagstrott machst, immer dasselbe, sondern auch mal mitbekommst, dass ein Wandel stattfindet.
Ja, aber in den letzten Jahren hat man ja dann gesehen, wenn man sich die Asset-Klassen angeguckt hat, ne, also dass dann Hotel haben alle fallen lassen wie heiße Kartoffeln in der Pandemie. Da war Office schwer angesagt. Jetzt ist Office sozusagen die Asset-Klasse, die gefühlt am meisten schwächelt und auch sich nicht wieder so richtig hocharbeitet. Wie erlebst du das so, die Beachtung der Asset-Klassen?
Ja, also das ist schon teilweise wild zu beobachten, was da passiert. Das ist natürlich eine ungewohnte Phase und ich glaube, das verstärkt den Druck, dann auch nochmal einen wilden Ritt mal zu machen. An der Stelle ist es, glaube ich, gefährlich, stark zu experimentieren. Wenn man jetzt auf neue Asset-Klassen geht, wie Labs, ja, oder hier jetzt auch in NRW die Data Center, ne, das ist natürlich wahnsinnig. Der Bedarf ist da, die Notwendigkeit ist da. Microsoft kommt, aber da muss man auch sagen, habe ich die richtigen Skills für das Thema? Ja, also nur weil ich jetzt das Grundstück habe und die richtige Idee, heißt es noch nicht, dass ich das Ding alleine richtig baue. Ja, und da haben wir natürlich dann schon das ein oder andere erlebt, wo wir sagen, Mensch, da wäre schon sinnig gewesen, hätte man vielleicht sich ein bisschen anders aufgestellt. Ja, und da halten wir es eher so wie im Stau. Ja, also Spuren halten ist am Ende immer besser, als immer hin und her zu hopsen. Aber wir halten es auch da, wenn es sich eine neue Spur aufmacht, die man wirklich selber fahren kann, dann sollte man die auch auf jeden Fall nutzen. Mhm. Wenn man das Geld halt trocken gehalten hat und die Möglichkeit hat, dann auf die Spur zu gehen, ist das mit Sicherheit jetzt im Moment eine Riesenchance.
Mhm. Also ist ja schon sehr, also gerade Data Center ist ja sozusagen der aktuelle heiße Scheiß. Und irgendwie bin ich dann immer erstaunt, wer dann da jetzt plötzlich alles Data Center entwickelt. Weil das ist ja jetzt schon mal was anderes, als jetzt ein Wohnhaus zu bauen.
Ja, also absolut. Ich bin da kein Experte, deswegen halte ich mich da raus. Aber ich habe natürlich das ein oder andere Anekdötchen gehört, dass sie dann ganz überrascht waren, dass die Deckenhöhe doch anders sei als geplant. Und genau. Also, aber das ist glaube ich, gefährliches Halbwissen von mir. Deswegen würde ich mich da lieber
aufhalten. Ja. So, jetzt ist Transformation, also über alles, was wir jetzt reden, es ist ja alles ein Wandel, wir transformieren uns ständig. Transformation ist ja aber meistens ein Prozess, der jetzt nicht gerade das Adjektiv schnell verdient.
Nee. Also Transformation tut immer weh. Ja, und Transformation ist eigentlich nie schön. Und aus dem Sport kommt, das ist Transformation mit Sicherheit irgendwie so Langstrecke, ne? Oder Marathon wird es ja immer genannt und der tut ja bekanntlich hinten ab 30 richtig weh. So und so ist das auch. So, der Start erfordert immer den Mut der Erkenntnis, das hast du vorhin, glaube ich, genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Und der Impuls kommt meistens von extern oder von einem ganz starken Unternehmensführer. So, und wenn man dieses Wollen schon mal hat, dann ist schon mal die Hälfte geschafft, sag ich mal. Gell? Und dann ist es überraschend, dass man solche Probleme angeht, indem man extrem viel spricht. Ja, also es kommt nicht, also man löst es nicht, indem man jetzt neue Prozesse aufsetzt. Das ist immer so diese Mär, dass man über Prozesse dann eine Transformation in den Griff kriegt. Das ist so eins von vielen Feldern. Man muss aber rangehen und das ist so ein bisschen wie beim Physiotherapeuten. Der Rücken tut weh, man dehnt sich und denkt, alles wieder gut. Man saß aber die ganze Zeit auch falsch auf dem Fahrrad. Ja? Also muss man irgendwie die Sitzposition ändern. Und genauso ist es in der Transformation. Man braucht klare Pläne, man braucht klare Messkriterien. Man muss immer wieder reingehen und immer wieder nachjustieren, immer wieder reden. Und das ist jetzt nicht immer nur Händeklatschen und umarmen. Ne? Also das ist wirklich harte Arbeit. Und da gibt es ja diesen bekannten Spruch, also Culture eats strategy for breakfast. Ja? Also es heißt nicht, dass Strategie nicht relevant ist. Aber wenn man die Kultur eines Unternehmens pusht und formt und hinkriegt, dann kommt man viel, viel weiter. Ja, und ich glaube, das ist so elementar, dass man sagen muss, du brauchst Strategie, du brauchst aber auch den Mut, diese Kultur hinzubieten. Ja? Und das hat viel mit Haltung zu tun, mit Einstellung, ja, mit Werten. Und die sind vielleicht auch ein bisschen kurz gekommen in der nahen Vergangenheit. Und daran gilt es jetzt zu arbeiten. Ne? Und ich glaube, alle die Unternehmen, die von sich auch sagen können, sie haben eine gesunde, gute Kultur, die sind auch widerstandsfähig. Ja, und die werden wir auch in 1, 3, 5 Jahren weitersehen und erfolgreich sehen. Und das ist, die anderen müssen sich dahin bewegen. Und das ist schmerzhaft.
Mhm. Du hast in einem LinkedIn-Post geschrieben, da musste ich sehr schmunzeln, man soll da nicht als Schweinchen schlau daherkommen. Besserwisser kann keiner leiden, richtig. Das heißt, also, wie macht man es anders?
Ja, also.
Also, oder was heißt Schweinchenschlau? Oder was sollte man vielleicht nicht machen? Keine Ahnung.
Genau, so, als Berater sind ja immer so ein bisschen, sag ich mal, mit dem Schild, die erzählen dir eigentlich das, was du schon weißt, nur irgendwie in anderer Form. Ja, und das darf ja so nicht sein. Also, wenn du Berater bist, dann wir sehen uns so als Trusted Advisor, dass man wirklich ein Vertrauensverhältnis hat und dass man dann auch mal sagt, ja, das wissen wir jetzt nicht, wir fragen mal bei unseren Kollegen nach, weil. Wir nennen das immer so Banana Consulting. Wenn du irgendwie was sagst, was überhaupt nicht richtig sein kann oder du jetzt aus der Hüfte schießt, das ist unseriöses Beraten. So, und das meine ich so ein bisschen mit Schweinchen schlau. Du brauchst heutzutage keinen mehr, der das macht, weil du hast tolle Möglichkeiten, auch digital, wie du unglaublich schnell gutes Wissen aufbaust. Und dass man nur Papier voll druckt, dafür brauchst du keinen Berater mehr, der teuer Geld kostet. Sondern es geht wirklich darum, dass du dein Netzwerk mit einbringst, dass du deine Expertise mit einbringst, deine Projekterfahrung und die offen spielst. So, und dass man dann auch mal über einen Dialog vorankommt. Und das empfinden wir als Beratung. Deswegen, wir sehen uns da nicht als derjenige, der kommt und weiß, wie es geht. Das ist so das Schlimmste, was man eigentlich über den Berater dann sagen könnte. Sondern wir sind ja selber Unternehmer und wir wollen das auch dem Unternehmen zeigen. So, und wir nennen das dann immer Skin in the Game. Ja, also wenn wir kommen, halten wir auch wirklich die Birne hin. Und wir bleiben bis zur Implementierung auch mit dabei, sodass man halt auch sagen kann, okay, der hat jetzt nicht vorne nur die Strategie gemacht, sondern der hat auch diesen Schmerz mit durchlebt und das dann auch ins Laufen gebracht. Und wenn es nicht so richtig geklappt hat, ist er so lange sitzen geblieben, bis es klappt. So, und das ist, glaube ich, die Mentalität, die wir zeigen wollen. Und das war so ein bisschen Schweinchen schlau. Mir ist nichts Schlaues eingefallen in dem Moment. Aber ich fand es eigentlich ganz gut, weil wir wollen halt nicht irgendwie so die Jungs da mit dem Rollkoffer, ich meine die Bilder und die Anekdötchen kennt alle über die Berater. Ja? Das wollen wir halt nicht sein, sondern wir möchten Partner auf Augenhöhe sein. Wir möchten unser Wissen einbringen und unsere Kompetenz, keine Frage. Aber wir möchten nicht irgendwie uns nachsagen lassen, so von wegen, naja, die haben eigentlich das, was wir schon wussten, nur schöner aufbereitet. Das wäre ein bisschen schade.
In einer schönen Präsentation am besten. Ja. So, apropos Schmerz. Jetzt lass uns noch kurz über Fußball reden. Oh. Wie sehr schmerzt es denn? Ja. Als Berater? Hättest du eine Idee?
Ja, also ich glaube, ich habe ja am Wochenende viel, viel große Freude erleben dürfen, dass ich in kurzer Zeit 2 wunderschöne Tore gesehen habe und das Unmögliche möglich gemacht haben. Deswegen, da geht es mir ganz gut. Für dich habe ich nicht so gute Nachrichten im Gepäck. Ich glaube, das wird eine ganz enge Nummer. Ich glaube nicht dran, dass ihr es packt.
Nach dem Spiel am Wochenende gegen Saarbrücken, ich habe keine Ahnung, was sie da gemacht haben, aber das war ganz weit weg von zweiter Liga.
Ja, das tut mir leid. Das tut mir leid.
Ja. Ja, hätte ja sein können. Köln würde dann mal gegen Dresden in der zweiten Liga spielen, aber das werden wir wohl nächste Saison nicht haben.
Mann. Aber wir können uns ja verabreden, wenn es mal ein offizielles Spiel geht.
Dann gucken wir das zusammen.
Dann gucken wir das zusammen.
So machen wir das. Chris Richter, vielen, vielen Dank für den Podcast.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.